Bevor ich einsteige mit dem Thema, vielen Dank, Sabine, was du gesagt hast, diesen Aufruf mit den Lehrern, das möchte ich jetzt doch noch mal ein bisschen konkreter fassen. Wer von euch überlegt, ein Lehrer zu werden, also ist noch nicht im Studium, steht mal auf. Steht mal auf. Wer spielt mit dem Gedanken, vielleicht Lehrer zu werden? Steht mal auf. Sind doch schon mal einige. Bleibt stehen. Auch da hinten, ruhig stehen bleiben. Ihr Lehrer, ihr müsst ohnehin ein bisschen länger stehen, wenn man im Lehrberuf ist. Jetzt sollen mal alle die aufstehen, die schon Lehramt studieren. Wunderbar. Wer ist denn schon Lehrer und unterrichtet? Also eine ganze Reihe. Wir brauchen Lehrer in der Mission. Und jetzt dürft ihr alle aufstehen, denn ich will nämlich noch mit uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Herr der Mission bist. Wir danken dir, dass du es bist, der Menschen in deine Nachfolge ruft. Und wir bitten dich, dass du Arbeiter in die Ernte sendest. Das Erntefeld ist reif zur Ernte. Und ich bitte dich, dass du auch heute Morgen, auch hier auf dieser Jumiko heute Mittag, Menschen in diesen Dienst ruft, in das große Erntefeld. Und dass wir etwas erleben von der Freude, die dein Evangelium, die gute Nachricht beinhaltet. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du alle Stören hinwegnimmst, dass du unsere Ohren und unsere Herzen offen machst für dein Reden und dass du meinen Mund füllst, dass ich deinen Ruhm und deine Ehre verkündige. Amen. Jetzt dürft ihr euch wieder setzen. Wie sieht es mit deinem Gebetsleben aus? Wie sieht es mit deinem Gebetsleben aus? Diese Frage traf mich vor wenigen Wochen, als ich in einem Gottesdienst saß in der Schweiz. Und diese Frage gebe ich an dich weiter. Es ist eine sehr persönliche und sehr intime Frage. Wie sieht es mit deinem Gebetsleben aus? Gott redet. Hörst du ihn? So lautet das Thema ja für diese Bibelarbeit. Wir wollen uns heute Mittag mit dem Thema, mit dem Beten beschäftigen. Und Beten bedeutet eben auch Hören auf Gott. Vor vielen Jahren bekam ich ein Buch mit dem Titel in die Hände, Hören auf den Gott, der redet. Geschrieben von einem mittlerweile verstorbenen Theologen Klaus Bockmühl. Hören auf den Gott, der redet. Ein Text ist uns dazu vorgegeben, den ich uns vorlese aus dem Markus-Evangelium. Dort heißt es in Markus 1, die Verse 32 bis 39. Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu Jesus alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus, und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen: Lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die bösen Geister aus. Jesus betet. Er redet mit seinem Vater im Himmel. Und wenn wir uns den näheren Zusammenhang dieses Textes betrachten, dann fällt uns auf, Jesus sucht die Stille, aber zunächst ist einmal ganz viel Bewegung um ihn herum. Menschenmassen. Die Sonne ist untergegangen. Es war übrigens ein langer Sabbattag. Jesus hatte am Morgen in der Synagoge gepredigt und gelehrt. Dann ging er am Nachmittag in das Haus des Petrus mit vier seinen Jüngern. Er heilte dort die Schwiegermutter vom Simon Petrus. Und nun geht die Sonne unter. das Ende des Sabbats. Die Juden haben ja eine andere Tageszählung. Bei ihnen endet der Tag mit dem Sonnenuntergang. Und der neue Tag beginnt so gegen 6 Uhr abends. Jetzt beginnt also ein neuer Tag. Und nun, vermutlich eben auch, weil Sabbat war, fangen sie an, die Kranken zu Jesus zu bringen, was man eigentlich am Sabbat nicht tun dürfte. Und deswegen warten sie jetzt auf den Abend. Und Jesus heilt diese Menschen, die mit Krankheit beladen sind, Besessene, Gefangene, die gefangen gehalten werden von bösen Geistern. Und wenn wir diesen Abschnitt lesen, dann können wir erahnen, dass viel Lärm um Jesus herum gewesen sein muss. Viel Trauer, viel Leid, Geister schrien, Jesus bringt sie zum Schweigen. Viel Freude über Menschen, die frei werden. Und dann zieht Jesus sich zurück. Ich habe einmal nachgelesen, im Evangelium bei Markus wird 3-mal von Jesus erwähnt, dass er betet. Und alle 3 Male, wo das erwähnt wird, zieht sich Jesus von der Menge zurück. Er zieht sich zurück von den Menschen. Bei allen 3 Begebenheiten wird auch berichtet, dass es Nacht ist, dass es dunkel ist, die Sonne ist untergegangen, er ist alleine. Und es umgibt ihn eine Stille. Wenn Jesus ins Gebet mit dem Vater tritt, dann ist es dunkel um ihn herum. Keine Ablenkung. Luther hat das hier sehr wortwörtlich übersetzt. Zu Beginn des Morgens, noch vor dem Tag. Also die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Das Auge nimmt nichts mehr wahr. Und bevor wir uns dem Hören zuwenden, wollen wir uns erstmal das Auge betrachten. Das ist ja ein ganz feines und faszinierendes Organ, was wir da haben, 2-mal. Ihr könnt es euch im Spiegel anschauen, wie Gott das wunderbar geschaffen hat. Wie wir mit unseren Augen die Schöpfung wahrnehmen können, darüber in Staunen geraten, dass wir Licht und Dunkelheit wahrnehmen. Kontraste, Farben. Und mit den Augen, da wird auch noch etwas anderes berichtet. Als Jesus ebenfalls in Galiläa war, in Nazareth, in seiner Heimatstadt, wo er aufgewachsen ist, da ist er auch an einem Sabbat in der Synagoge und liest dort aus dem Propheten Jesaja. Er steht vorne, man reicht ihm die Schriftrolle und er liest dann Folgendes vor. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und dann heißt es hier, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Das können wir uns so richtig vorstellen, wie die Leute auf Jesus gespannt geblickt haben. Und dann sagt Jesus Folgendes. Er hat den Text gelesen. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Augen, höre ich Ohren. Jesus sagt, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Manche Bibelübersetzungen halten das nicht aus, die haben dann schon Augen eingesetzt. Aber im Griechischen steht dort Ohren. Die ganze Menschenmenge richtet die Augen auf ihn. Und dann sagt Jesus, es ist erfüllt vor euren Ohren. Ja, was habe ich denn da eben gerade gehört? Was wurde mir denn da gerade vorgelesen? Das Auge, so faszinierend es ist, ist doch ein Organ, was uns auch schnell ablenken lässt. Mit dem Auge kann ich mein Navi-Gerät bedienen und gleichzeitig auch noch versuchen, den Verkehr zu kontrollieren, auch wenn ich es nicht tun sollte. Aber ich schaffe es nicht, 2 Personen gleichzeitig zuzuhören. Das kann ich nicht. Manche mögen das können, ich kann es nicht. Das Ohr ist, ich sage das jetzt mal überspitzt, das Organ, was Gott uns gegeben hat, um Glauben in uns zu wecken. Das Auge kann auch eine Gefahr sein, es kann uns ablenken. Paulus schreibt im Brief an die Römer, der Glaube kommt aus dem Hören. Luther hat übersetzt aus der Predigt, aber da steht, der Glaube kommt aus dem Hören oder aus dem Gehörten. Das Auge mag ablenken, das Ohr, in das möchte Gott hineinsprechen. In das möchte er auch heute hineinsprechen, damit er dein Herz berühren kann. Jesus hat keine Ablenkung, es ist dunkel. Er hat auch keine Begleiter um sich herum, das ist das Zweite, die kraftvoll mit ihm in der Gebetsgemeinschaft stehen, er ist alleine. Und ich denke, ihr kennt das auch, ich kenne es, wenn ich alleine bete, wie schnell wandern dann auch die Gedanken oder schweifen vielleicht ab. Sich da auf Jesus zu konzentrieren. Bei Lukas lesen wir, dass Jesus 40 Tage vom Satan versucht wurde. 40 Tage lang war er in der Wüste und wurde vom Satan versucht. Übrigens, die Ablenkung kam auch wieder übers Auge. Der Satan hat Jesus immer vor Augen gestellt. Die Steine da vor dir, oder dann hat er ihn auf die Zinne des Tempels gestellt und dann hat er ihm alle Reiche gezeigt. Er wollte ihn ablenken, er wollte ihn versuchen. Und Gott und Jesus stellt Gottes Wort dagegen. Und dann die Stille, in der Jesus sich befindet. Dunkelheit, Einsamkeit, Stille. Das sind die Rahmenbedingungen, in denen Jesus betet. Und deswegen spricht Jesus auch davon, dass wir die Stille suchen sollen, in das Verborgene gehen, das Zimmer, wo nur Gott, der Vater, hineinreden oder hineinreden möchte. Und ich merke bei mir persönlich, wie schwer fällt mir das. Wie schwer fällt es mir abzuschalten, den Blick nicht auf das zu richten, was um mich herum ist. Bewusst die Stille zu suchen. Gott redet, hörst du ihn? Das ist das große Statement von heute Morgen. Gott ist ein Gott, der redet. Die Frage ist ja, hören wir ihn und wie hören wir? Wann kann ich ihn denn hören? Wir haben schon ein paar Rahmenbedingungen erfasst. Dunkelheit, Stille, Einsamkeit, die ideale Zeit der Morgen. Am Morgen suchte oder noch vor Tagesanbeginn suchte Jesus die Begegnung mit dem Vater. David singt in einer seiner Psalme, ich will das Morgenrot wecken. David hat sich früh aufgemacht. Er hat auch ein Versprechen vor Gott abgegeben. Ich will dich jeden Tag loben. Das ist ein Versprechen, ein Gelübde, was er getan hat. Ich will dich täglich loben. Ich denke, unser Leben würde anders aussehen, wenn wir dieses Versprechen Gott geben. Ich will dich loben, jeden Morgen neu. Dietrich Bonhoeffer schreibt über den Morgen etwas ganz Wesentliches. Er schreibt, in der Heiligen Schrift ist der Morgen eine Zeit voller Wunder. Und das führt dann Dietrich Bonhoeffer näher aus. Ihr könnt das nachlesen in der Bibel, was Gott am Morgen getan hat, wie er Wunder wirkt. Und Bonhoeffer schreibt dann weiter über den Morgen, böse Launen, unbeherrschte Stimmung und Wünsche und Sorgen, die wir am Tag nicht mehr loswerden, sind oft Nachtgespenster, die nicht bei Zeiten verjagt worden sind und uns den Tag vergällen wollen. Wie sieht dein Morgen aus? David befindet sich in der Höhle, in der Dunkelheit. Er ist auf der Flucht vor Saul und hat sich in eine Höhle geflüchtet. Und dann hört er, dass Saul dort auch noch hineinkommt. Und in dieser Situation schreibt er den Psalm 57, wo er dann folgendes betet: Mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. Wach auf, meine Seele, wach auf, Psalte und Harfe, ich will das Morgenrot wecken. Diesen Psalm betet er in der Höhle, wo der Saul vorne am Eingang eher ist und er ganz hinten ist. Ich vermute mal, er hat es leise getan. Sonst hätte der Saul ihn vermutlich gehört. Aber da spiegelt etwas von seinem Inneren, von dem Licht wider, was David erlebte. Mitten in der Dunkelheit, in der Höhle. Ich will das Morgenrot wecken, wach auf. Wie sieht dein Morgen aus? Hat Gottes Wort Raum und Zeit? In dieser wertvollsten Zeit des Tages. Ich persönlich erlebe es immer wieder, da wo ich in den Tag hineinrutsche, da passiert es häufig, dass es Streit gibt, dass es Auseinandersetzungen gibt. Und wie wichtig ist es, dass ich Gottes Wort Raum gebe. Es ist der größte Schatz, den wir in den Händen haben, dass wir Gottes Wort hören können. Dass wir die Bibel haben, dass wir darin lesen können. Gott will dadurch zu dir und zu mir reden. Aber auch, dass wir bewusst Gottes Wort hören. Während wir in der Türkei waren, war ich auf einer Konferenz und da hat ein Inder zu uns Bibelarbeiten gehalten und er sagte, das ist zum Danken, dass wir Gottes Wort in unserer Muttersprache haben, dass wir darin lesen können. Aber er sagte, wir haben dadurch verlernt, Gottes Wort zu hören. Wenn ich das Wort lese, die Bibel lese, dann bin ich mit meinen Augen immer über dem Text. Wenn ich das Wort Gottes höre, dann muss ich mich darunter stellen. Sonst ist es weg. Gesprochenes Wort ist dann weg. Ich kann es nicht wieder zurückholen. Einen gelesenen Text kann ich nochmal wieder überfliegen. Und er sagt, wir haben eigentlich verlernt, Gottes Wort zu hören. Bewusst, wenn im Gottesdienst vielleicht der Bibeltext gelesen wird, zu hören. Und das fällt uns in einer Zeit, wo wir ständig Bildern ausgesetzt sind, enorm schwer. Ich denke auch, das ist die große Herausforderung in dieser Zeit, Gottes Wort, Gottes Stimme zu hören, wahrzunehmen. Ihr könnt euch ja auch Gottes Wort, die Bibel als MP3-Format, im MP3-Format auf euer Handy runterladen und dann mal einen Bibeltext hören. Das ist eine Wohltat für unser Leben, für unsere Seele. Da kommen wir zur Ruhe. Gott redet durch sein Wort. Wir lesen in diesem Abschnitt, wo Jesus betet, nicht und nichts darüber, worum er gebeten hat, wie lange er gebetet hat. Aber alles war eingebettet in seinen Dienst, den Dienst der Predigt. Die Krankenheilung, die folgten dem dann. In dem Gebet hat er sich wieder neu vorbereitet auf den Dienst. Das lesen wir in den nachfolgenden Versen, dass er dann den Jünger deutlich gemacht hat, wir müssen weiterziehen, damit ich auch in anderen Städten predigen kann, denn dazu bin ich gesandt, zu predigen. Was ist dein Auftrag? Wozu hat Jesus dich berufen? Vielleicht weißt du das noch nicht. Dann frage ihn, Herr, wohin soll ich gehen? Wo möchtest du mich haben? Gott wird zu dir reden, er wird Antwort geben. Es wird aber immer im Zusammenhang stehen, auch mit dem Auftrag, den er dir geben will. Vielleicht hast du gewisse Wünsche und Vorstellungen, die du vor Gott bringst, er wird antworten. Aber er möchte dich gebrauchen für den Auftrag, den er für dich vorgesehen hat. Als Jesus hier betet in der Stille, da wird er neu zugerüstet für den Dienst, zum Predigen. Als er im Garten Gethsemane betet, da wird er gestärkt in dem Auftrag, den er hat, für uns alle, für dich und für mich ans Kreuz zu gehen. Gott möchte zu dir reden und er möchte auch, dass du für ihn zu einem Sprachrohr wirst. Er möchte dich befähigen. Er möchte dich ausrüsten, dass du in der Lage bist, Jesus bekannt zu machen. Sabine hat vorhin von China berichtet und auch von ihren Herausforderungen. Wenn andere schon bei bist, da die machen, man ist erst neu im Land, wie gehe ich damit um? Man fühlt sich unsicher. Und man sieht dann vielleicht andere, die das schon viel besser machen, wie auch immer. Vielleicht denkst du, ich kann doch gar nicht reden von Jesus. Das fällt mir doch so unsagbar schwer, ich bin schüchtern. Ich bin von Natur aus auch sehr schüchtern gewesen. Gott hat das verändert. Das kommt nicht von heute auf morgen. Ich hätte mir nie vorstellen können, in der Türkei zu arbeiten. Gott hat das gebraucht. Ich habe ihn meinem Leben gebracht. Er hat es verändert. Die ersten Christen, denen hat man Folgendes gesagt. Man hat ihnen gesagt, ihr sollt schweigen. Ihr sollt nicht mehr reden. Ihr dürft zwar noch reden, aber ihr dürft nicht mehr den Namen Jesus verwenden. Über alles könnt ihr noch reden, aber nicht mehr über Jesus. In manchen Ländern mag das auch so vielleicht wie eine Glocke über das Land liegen und doch gibt es große Möglichkeiten, von Jesus zu reden. Ich weiß nicht, ob in Deutschland eines Tages auch den Christen verboten wird, von Jesus zu reden. Das mag kommen. Die ersten Christen haben das schon erlebt. In dieser neuen Jesusbewegung fing das an. Redet nicht mehr von Jesus. Und dann haben die Christen, das heißt Petrus und Johannes, denen hatte man dieses Redebot erteilt. Die haben das der Gemeinde dann erzählt. Und dann haben die Folgendes gemacht. Dann haben die erstmal eine fette Lobpreiszeit abgehalten. Die haben Psalmbuch aufgeschlagen, Psalm 2 gebetet, wo sie Gottes Größe proklamiert haben. Jesus als den König der Könige, als den Herr, der über diese Welt regiert. Und dann sind sie in die Fürbitte gegangen und haben für etwas konkret gebetet. Und sie haben gesagt, Herr, gib uns Mut, deinen Namen weiter zu verkündigen. Betet um Mut. Betet um Mut, dass ihr euren Mitstudierenden an den Universitäten, euren Schulkameraden, euren Arbeitskollegen, dass ihr den Mut habt, von Jesus zu reden. Dass ihr den Mund aufmacht. Und dann werdet ihr entdecken, dass Jesus an euch weiter wirken wird. Vielleicht betest du mal diese Woche konkret, Herr, gib mir Mut. In der Stille, in deiner stillen Zeit, vielleicht am Frühstückstisch, wenn du deine Bibel liest. Und die nächste Woche fängst du an zu beten, Herr, zeige mir doch einen Menschen, dem ich von dir etwas erzählen kann. Und Jesus wird antworten, weil das sein Herzensanliegen ist, dass Menschen von ihm hören. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber er will dich gebrauchen und mich. Diese Botschaft muss zu den Menschen. Und er wird dir dann Menschen zeigen. Fang an, ihn zu bitten, er wird reden. Achte auch darauf, wie Gott mit dir umgeht, wie er zu dir redet. Manche haben vielleicht so eine innere Stimme, wo sie merken, das ist jetzt wirklich der Heilige Geist, wo Gott zu mir redet, das soll ich tun. Ich weiß, es war, glaube ich, irgendwann mal im ERF, da hat eine Frau das so plastisch geschildert, wie sie in der Küche stand, am Arbeiten. Und plötzlich war ihr klar, Gott redet jetzt zu mir und er sagte, geh jetzt in die Stadt dort an diesem und diesem Platz. Und sie wusste in dem Moment, ich muss jetzt gehorchen. Und sie geht dorthin, sie wusste nicht, was sie dort tun sollte. Und dann sieht sie, wie ein dreijähriger Junge auf die Straße rennt und ein Lastwagen kommt und sie kann diesen Jungen noch in letzter Sekunde vor dem Lastwagen retten. Der Lastwagenfahrer Hub dachte wahrscheinlich, das wäre die Mutter oder so und hat geschimpft. Diese Frau wusste, so redet Gott zu mir und hat dieser Stimme Folge geleistet. Salomo, der große König und Nachfolger von David, bekam von Gott einen Wunsch frei zu Beginn seines Königtums. Und da hat Salomo nicht um Reichtümer gebeten, um eine größere Ausdehnung seines Reiches, um Macht, sondern er hat gebeten, gib mir ein hörendes, oder vom Hebräischen kann man auch sagen, gib mir ein gehorsames Herz. Darum hat Salomo Gott gebeten. Wenn wir anfangen werden, Gott schenkt mir ein hörendes Herz, ein gehorsames Herz, dann will Gott uns das schenken. Und immer wieder werden wir in der Heiligen Schrift darauf hingewiesen, dass wir auf unsere Ohren Acht zu geben haben. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und alle, die hier im Raum sitzt, ihr habt Ohren. Und dann gilt es, das auch zu tun, was wir gehört haben, gehorsam zu sein. Wir haben ja in der Türkei gearbeitet und in der islamischen Welt, so erleben wir das immer wieder, auch von den Missionaren, die in diesen islamischen Ländern arbeiten, dass Jesus ganz gezielt diese Muslime anspricht und sie wissen, jetzt redet Jesus zu mir. Unser türkischer Pastor war in Mekka auf der Pilgerreise als Moslem. Er wollte ein besserer Moslem werden. Und da hörte er diese Stimme und er wusste, das ist Jesus, der sagte, geh weg von hier, du gehörst mir. Diese Stimme hat ihn nicht mehr losgelassen. Vielleicht spricht Gott zu deinem muslimischen Studienfreund und sagt, du, da ist einer, der weiß Bescheid, den sprich an. Hab den Mut, die muslimischen Mitbürger hier in unserem Land anzusprechen auf den Glauben. Die sind so offen. Da ist so eine Sehnsucht nach Gottes Wort da. Hörst du seine Stimme? Er möchte dich befähigen, dass du hinausgehst. Das Thema für diese Jumiko lautet Stadt und Land für Jesus Christus. Bist du dabei? Menschen brauchen Jesus. Und in der Stille will er zu dir reden und diesen Auftrag in deinem Leben konkret machen. Ich habe dieses Buch von Klaus Bockmühl erwähnt, Hören auf den Gott, der redet. Und er schreibt dort Folgendes: Die göttliche Gabe eines hörenden Herzens ist nötig zur Aufrechterhaltung der Gesellschaft, wie auch für das Überleben und die Kreativität des persönlichen Glaubens. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Dass wir von ihm gezeigt bekommen, von Jesus gezeigt bekommen, auf welche Menschen wir zuzugehen haben. Die Migranten, die Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft stehen, dass wir zu ihnen gehen und ihnen von Jesus erzählen. Dazu möchte er dich und mich befähigen. Und dazu sollten wir beten, dass wir Mut haben und dass wir dann praktische Schritte tun. Und dann werden wir Folgendes erleben. Jesus hat dann, als er gepredigt hat, erlebt, wie Kranke zu ihm gebracht wurden. Und da passierten Heilungen. Wunder geschahen. Wenn wir hinausgehen, dann werden wir die Wunder Gottes erleben, dass Menschen verändert werden. Wir werden mit einer Freude erfasst werden, die übersprüht, die uns dazu anhält, weiterzugehen. Seit einem Jahr, wir wohnen jetzt in Sinsheim, da ist auch die Zentrale der DMG, und da ist ganz in der Nähe ein Autorasthof. Und mit einigen gehen wir immer wieder mal auf diesen Rasthof zu den Lkw-Fahrern. Das ist mir bei der Weihnachtsgeschichte vor wenigen Tagen deutlich geworden, das sind eigentlich die modernen Hirten. Die Hirten damals bewachten die Schafe, die haben die Lebensmittel der damaligen Zeit bewacht. Die Fernfahrer und die Lastwagenfahrer, die bewachen heute unsere Lebensmittel. Ohne die wären unsere Kühlschränke leer und die Supermärkte auch. Und ich sprach mit einem Lastwagenfahrer aus Marburg, der sagte, ich darf diesen LKW das Wochenende, wo ich hier stehe, nicht verlassen. Ich habe Ware von 5 bis 6 Millionen Euro hinten drauf, die kann mir gestohlen werden, ich muss hier bleiben. Und bei diesen Fernfahrern ist so eine große Offenheit da. Die sind einsam. Und dann kam ein Türke, ich hatte ihn angesprochen, dann kam der Türke zu unserem Stand, den wir da aufgebaut haben, auf den Rasthof und sagte, hast du eine türkische Bibel? Ich möchte auch so eine haben. Der hatte das von anderen Lkw-Fahrern mitbekommen. Wir hatten leider keine da gehabt. Und dann habe ich gesagt, wie lange stehst du noch da? Ja, bis morgen Nachmittag. Und dann bin ich am Abend noch hingegangen. Habe an seine Kabinentür geklopft, war alles schon dunkel, nur noch ein bisschen Licht schien durch. Der hat gestrahlt vor Freude. Und dieses Erlebnis, das hat mich wieder in Bewegung gesetzt, wo ich sage, das möchte ich mehr erleben, dass Gott mich beauftragt und befähigt. Oder da war da der Moslem, der auf dem Rastplatz seinen Gebetsteppich ausgerollt hat, mit einer weißen Mütze drauf und verrichtet sein islamisches Gebet. Und als er zu Ende ist, damit ist, gehe ich auf ihn zu und spreche ihn an. Er kann kein Deutsch. Er ist Kurde, kommt aus dem Südosten der Türkei, konnte auch kein Türkisch und kein Kurdisch lesen, aber sprechen, konnte es nicht Kurdisch. Aber auf Englisch konnten wir uns unterhalten. Und dann erzählt er mir, er lebt in Australien, besucht gerade seine Eltern in Chemnitz und ist mit seiner Familie jetzt auf dem Weg nach Paris zum Walt Disneyland, um da ein paar schöne Tage zu erleben. Das ist Deutschland. Das erleben wir auf unseren Rasthöfen. Und ich spreche ihn an und der strahlt nur so vor Freude, dass ihn jemand anspricht. Und dann gebe ich ihm noch eine Bibel auf Englisch und seine Augen leuchteten. Ich möchte euch einladen, habt den Mut und betet um Mut, Menschen anzusprechen. Daniel, ein weiterer treuer Beter im Alten Testament, der hat sich ins begeben. Er hat auch seine festen Gebetszeiten. Und es heißt dann, er sagt, wir liegen vor dir mit unserem Gebet. Er hat ein langes Bußgebet gesprochen, wo er die Sünde seines Volkes und die eigene Sünde vor Gott gebracht hat. Er liegt vor Gott, vermutlich auf dem Boden. Auch die Frage der Haltung spiegelt sich darin wider. Als ich in den USA war, stand an der Kirche, wo ich immer hinging, der Satz, we stand tallest when we are on our knees. Wir sind groß, wenn wir uns auf unseren Knien befinden. Gott möchte, dass wir uns auf die Knie begeben, dass wir uns auf den Boden begeben. Wenn wir diese Haltung einnehmen, dann machen wir darin deutlich, wir brauchen dich. Wir demütigen uns. Und bei Daniel, als er sich vor Gott gedemütigt hat, als er da auf dem Boden liegt, da heißt es dann, als du anfingst zu beten, erging ein Wort. Und das tue ich dir nun kund. Es ist ein Bote Gottes, der dann dem Daniel sagt, was Gott zu ihm sagen möchte. Wenn du anfängst zu beten, dann wird ein Wort Gottes in Bewegung gesetzt, das wird dich erreichen. Manchmal brauchen wir Geduld und Zeit. Und ich erinnere mich, dass der Heilige Geist auch an mir arbeitet, dass er mir deutlich macht, da ist eine Sünde in meinem Leben. Die gilt es zu bekennen, Detlef. Das geschieht dann, wenn ich im Gebet bin, dann wird Gott mir diese Punkte zeigen. Wenn ich mich ablenken lasse, dann wird Hornhaut auf meinem Herzen wachsen. So heißt das türkisch wortwörtlich übersetzt, harte Herzen, Hornhaut auf den Herzen. Gott möchte zu unserem Herzen reden. Oder ich erinnere mich an eine Begebenheit, wo ich bitter geworden bin. Da hatte eine Person mir Leid zugefügt und ich bin darüber bitter geworden. Und Bitterkeit ist eine ganz gefährliche Pflanze in unserem Leben. Wenn da so eine Pflanze anfängt zu wachsen, dann kann die unser ganzes Leben einengen und abtöten, unser Leben. Und ich habe gebetet, Herr, nimm das von mir. Und ich habe es bisher oder bis dahin nur dieses eine Mal so unmittelbar erlebt, aber das war für mich so eindrücklich. Es war, wie wenn Jesus wirklich seine Hand auf mich legt und sagte, Detlef, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist das, was dich so umtreibt, ist vorbei. Das war in so einer Gebetszeit. Und ich wusste, jetzt bin ich frei. Jetzt kann ich dieser anderen Person wieder offen begegnen. Und am gleichen Abend begegne ich noch dieser Person zufällig. Und ich habe gemerkt, Gott hat da etwas hinweggenommen. Auch das will er in Zeiten des Gebetes tun. Gott redet, hörst du ihn? Vielleicht sagst du, Herr, du musst lauter reden. Ich höre dich nicht. Doch Gott antwortet zu dir, ich möchte nicht lauter reden. Was Gott dir sagt, und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen, und dann sagt Gott zu dir, ich will nicht lauter reden, komm du näher an mich heran. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der redet. Und du hast so viele Möglichkeiten, zu uns zu reden, aber du hast uns vor allem dein Wort gegeben. Und ich bitte dich, dass wir in der Stille vor dir dein Wort lesen, in der Stille mit dir reden, auch auf dich hören. Und danke, dass du gesagt hast, dass du reden willst. Und danke, dass du ein Gott bist, der redet. Und du siehst die Fragen, du siehst die Bitten, die jeder einzelne von uns mit sich trägt. Und ich bitte dich, dass du redest, dass du Antwort gibst, dass du Wegweisung gibst. Aber ich bitte dich vor allem darum, dass du uns auch in unseren Gebetszeiten ausrüstest für den Dienst, zu dem du uns berufen hast. Dass wir Mut bekommen, dich zu bekennen. Dass wir den Mut haben, auf andere zuzugehen. Menschen warten darauf. Und ich bitte dich auch konkret, dass du uns in den nächsten Tagen in deine Schule nimmst, in die Schule des Gebetes, in die Schule des Hörens, aber auch in die Schule des Weitergebens, dass du uns an die Hand nimmst und Menschen uns vor Augen stellst, wo wir diese ersten Schritte tun können, um von dir weiter zu sagen. Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier im Raum ist. Ich danke dir besonders auch für die Lehrer, die hier sind und möchte dich bitten, dass du sie befähigst, diesen so wichtigen Dienst in unserer Gesellschaft auszuführen, aber dass sie auch den Mut haben, auch als Lehrer dich zu bekennen und dich zu bezeugen. In deinem Namen, Jesus. Amen.